Kennt es nicht. Pünktchen und Anton. Eines von vielen großartigen Büchern von Erich Kästner. Pünktchen ist eine Tochter in einer reichen Familie. Anton kommt aus einer armen Familie. Und Pünktchen setzt alles in Bewegung, damit es ihrem Freund Anton auch gut gehen soll. Es ist eine Geschichte über Freundschaft, über Einsatz für den anderen, aber auch über herausfordernde Lebenssituationen. Und dank Pünktchens Einsatz gelingt es am Ende, dass Anton mit seiner Mutter ans Meer fahren kann, damit seine Mutter sich erholen kann und wieder gesund werden kann. Pünktchen hat viel Zeit, Energie und Kreativität eingesetzt, damit das möglich wird. Und als Anton mit ihrem Vater im Meer spielt und rumtobt, da sagt Anton zum Pünktchen, komm doch auch ins Wasser und mach mit. Und dann passiert Folgendes. Pünktchen kann nichts anderes machen, weil sie gerade so glücklich ist. Und solche Situationen lieben wir doch, oder? Das Leben ist gerade jetzt in diesem Moment schön. Und so möchte man es einfach genießen. Wir möchten diese schönen Momente festhalten. Wir möchten das immer wieder erleben. Welches Erlebnis in deinem Leben fällt dir ein, wo du weißt, egal wie alles andere um mich herum war, dieser Moment, dieser Tag, der war einzigartig und hat mich richtig glücklich gemacht. War es die Hochzeit, die Geburt eines Kindes, ein Traumurlaub, ein neuer Job, eine Eins in Mathe, das neue Smartphone, ein schöner Sonnenuntergang, ein gutes Buch? In der letzten Woche haben wir viele Dinge erlebt. Und ich muss sagen, ich habe mich an vielen Stellen ähnlich gefühlt wie das Pünktchen jetzt, gerade in diesem Filmausschnitt. Es waren tolle Dinge, die ich mit Gott erlebt habe. Und wenn Leute mich gefragt haben, erzähl doch mal, konnte ich eigentlich nur sagen, im Moment bin ich richtig glücklich. Das freut mich. Ich bin glücklich darüber, dass Kinder hier hinkommen. Ich bin glücklich darüber, dass wir mit ihnen über Jesus reden können. Ich bin glücklich und dankbar, dass wir das tolle Wetter hatten. Ich habe sehr viele, sehr schöne Dinge erlebt. Und auch das Team aus Holland, das waren 13-Jährige, die gesagt haben, ich opfer Urlaub, um in die Mission zu gehen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und es war einfach toll. Es waren tolle Erlebnisse, es war eine super Zeit. Wusstet ihr, dass es bei Jesus auch mal eine ähnliche Situation gab? Dieser Satz, den wir gerade gehört haben, ich bin gerade so glücklich, der könnte auch von Jesus stammen. Vielleicht überlegt ihr gerade, welches Ereignis in der Bibel ich meinen könnte. Aber bevor ich euch davon erzähle, möchte ich euch gerne einige Geschichten erzählen und einige Erlebnisse, die sich direkt davor ereignet haben, als Jesus diesen Satz gesagt hat. Einfach damit wir diese gesamte Situation ein bisschen besser verstehen können. Die Texte dazu finden wir alle im Lukas-Evangelium. Manche Berichte werde ich nur nennen, andere werde ich noch ein bisschen ausführen und dann werde ich an die Stelle kommen, wo es heißt, dass Jesus so glücklich ist. Zunächst mal kommt im Lukas-Evangelium ein theoretischer Teil. Jesus erklärt den Menschen anhand von verschiedenen Situationen einige alttestamentliche Gebote und er legt sie dann für die Menschen aus. Jesus isst mit Sündern. Jesus spricht über das Fasten. Er erklärt, wie der Sabbat zu verstehen ist. Er erklärt, wer wirklich glücklich zu nennen ist. Er spricht über Liebe zu Feinden, über unsere Stellung zum Nächsten und auch darüber, worauf man sein Leben bauen soll, worauf das Leben gegründet sein soll. Und so wissen die Menschen, was Glauben wirklich bedeutet und so können Menschen Gott viel besser verstehen. Und nach diesen Berichten wird es ganz praktisch. Jesus heilt als erstes einen kranken Diener von einem Hauptmann. Wenn noch nicht hier, dann wird er spätestens mit einer Totenauferweckung in der Stadt Nain für Aufsehen gesorgt haben. Ich kann mir gut vorstellen, wie diese Geschichte die Runde gemacht hat und die Leute gesagt haben, hast du schon gehört? Dieser Jesus hat jemanden gesund gemacht. Dieser Jesus hat jemanden von den Toten auferweckt. Hast du das schon gehört? Und mit diesen Wundern kommt die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Kann es sein, dass es der von Gott versprochene Retter ist, der von Gott versprochene Messias? Und selbst Johannes der Täufer, der am Jordan die Menschen tauft und der auch Jesus getauft hat, der schickt jemanden zu Jesus und fragt ganz konkret nach, bist du der, der kommen soll? Bist du der, der in der Bibel verheißen wurde? Also im Alten Testament? Und die Antwort von Jesus ist eindeutig. Zumindest für die Juden, die das Alte Testament sehr gut gekannt haben. Denn Jesus sagt, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme können gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das sind die Worte von Jesus. Und hier kommt schon die erste konkrete Frage an uns heute persönlich. Ob wir die Prophetien in der Bibel kennen oder nicht. Wenn jemand kommt und Menschen gesund macht. Wenn jemand kommt und Menschen von den Toten auferweckt. Was bedeutet das für mich? Sind das alte Geschichten? Nette Geschichten? Oder sollte das vielleicht der Kerninhalt unseres Redens sein? Und wir können mit dem Musiker Albert Frey sagen, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. All diese Dinge wussten die Menschen damals. Sie haben das mitgekriegt, was über Jesus erzählt worden ist. Sie haben es teilweise selber erlebt. Und die Frage, ob Jesus auch Gott ist, steht immer wieder im Zentrum ihrer Diskussion. Und dann passiert plötzlich etwas Unerhörtes. Jesus ist zu Gast bei einem Pharisäer. Das ist noch nichts Schlimmes. Er geht mit jemandem essen. Und dann kommt eine stadtbekannte Sünderin. Eine Frau, mit der man nichts zu tun haben will. Wo jeder sagt, geh bloß weg, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und sie kommt und salbt Jesus die Füße. Und die Leute drumherum, die dabei sind, die das mitkriegen, sagen, wie kann Jesus sowas zulassen? Wieso kann Jesus Kontakt zu den Sündern haben? Doch statt die Frau wegzuschicken und zu sagen, das ist unangemessen, was du hier tust, sagt Jesus zu ihr, ich vergebe dir deine Sünden. Moment mal, denken die frommen Leute da, Sünden vergeben, das kann doch eigentlich nur Gott. Heißt das jetzt wirklich, dass Jesus sogar Gott ist? Und es geht weiter. In einer Kultur, in der Frauen in der Gesellschaft nicht zählten, nahm Jesus Frauen als Jünger in seine Nachfolge auf. Jesus erzählt das Gleichnis vom Sämann und sagt, dass die Botschaft von den Menschen ganz unterschiedlich gehört wird. Der eine nimmt sie auf und behält sie, der andere nimmt sie auf und verliert sie wieder. Durch unterschiedliche Lebenssituationen. Jesus fordert dann die Menschen auf, versteckt euren Glauben nicht. Man stellt auch nicht eine Lampe irgendwo drunter, unter eine Kiste, um den Raum zu beleuchten, sondern man stellt die auf die Kiste. Man versteckt das nicht. Dann spricht Jesus über wahre Verwandtschaft und sagt, zu mir gehört, wer das Wort Gottes hört und danach handelt. Und das sagt er, als danach gefragt wird, dass seine Mutter und seine Brüder ihn suchen. Er sagte, ist das meine Verwandtschaft? Meine wahre Verwandtschaft sind die, die Gottes Willen hören und tun. Und Jesus zeigt durch diese verschiedenen Wunder, durch die Begegnung mit den Menschen, dass er Macht über Krankheiten hat, dass er Macht über Sünde hat, dass er Macht über den Tod hat, dass er Macht über gesellschaftliche Ordnungen hat. Und dann danach zeigt er auch, dass er sogar Macht über die Naturelemente hat. Ich habe das eben von der letzten Woche erzählt. Wir haben das erlebt. Jesus hat uns das Wetter geschenkt, was wir brauchten, in genau dem Moment. Und im Lukas-Evangelium gibt es eine Geschichte von den Jüngern, ein Erlebnis, wo Jesus den Sturm stillt. Die waren mit dem Boot unterwegs und Jesus sagt nur ein Wort und der Sturm ist still. Nur durch das Wort. Er hat nicht das Wasser angefasst oder so. Er hat nur gesprochen. Und das Wort Gottes verändert Menschen. Das haben wir in der letzten Woche erlebt. Wir haben erlebt, dass Gott beim Wetter eingegriffen hat, aber auch, dass es richtig gute und tiefgehende Gespräche gab mit Jugendlichen, wo plötzlich eine Lebensalternative aufgezeigt worden ist. Wo sie sagten, ich lebe auf die Art und Weise. Und wir gesagt haben, aber hast du mal darüber nachgedacht? Und gesagt haben, das ist unser christliches Menschenbild. Was denkst du denn darüber? Es ging zum Beispiel um das Thema Prostitution, wo Jugendliche sagten, das ist doch kein Problem, man kann doch mal zu einer Frau irgendwo hingehen. Und wer letzte Woche hier war, hat das mitgekriegt. Die Janine, die Leiterin von den Holländern, arbeitet mit Prostituierten in den Niederlanden, um sie aus der Prostitution rauszuholen. Und sie hat den Jugendlichen erzählen können, was in diesen Frauen wirklich vorgeht. Und das war so ein Effekt, aha, das wusste ich noch gar nicht, dass das solche Auswirkungen hat. Also es war eine ganz faszinierende Woche. Das, was wir in der Bibel lesen, haben wir an vielen Stellen auch hier erlebt. Nicht alles, aber viele Dinge haben wir wirklich erlebt. Und es geht weiter in der beeindruckenden Biografie von Jesus. Ein von Dämonen besessener Mann wird befreit. Eine Frau wird geheilt. Ein totes Kind wird wieder zum Leben erweckt. Man hat den Eindruck, dass Jesus bestimmte Dinge wiederholt, damit Menschen das auf keinen Fall nicht sehen können. Damit Menschen das auf keinen Fall nicht verstehen können. Damit sie auf keinen Fall nicht verstehen können, wer Jesus ist. Aber die Macht von Jesus hört an dieser Stelle nicht auf. Als nächstes spricht Jesus seine 12 Jünger an und er gibt ihnen den Auftrag, geht raus, erzählt den Menschen von mir. Er sagt, treibt Dämonen aus, heilt Kranke und verkündet das Reich Gottes. Und wieder fragen sich die Menschen, wer ist dieser Jesus eigentlich? Dieses Mal sogar noch auf einer etwas höheren Ebene. Der Staatschef, der Landesfürst Herodes, hört davon, was Jesus alles tut. Und in der Bibel heißt es über Herodes, er begehrte, Jesus zu sehen. Der wollte wissen, was ist an diesem Jesus dran? Und als die Jünger zurückkamen, sie waren ausgesendet, Menschen gesund zu machen, Dämonen auszutreiben, vom Reich Gottes zu predigen. Sie hatten so ziemlich alles erlebt, was möglich ist. Und sie kommen zurück und wollen das Jesus erzählen. Und das Erste, was Jesus macht, er zieht sich mit seinen Jüngern zurück. Ich denke, sicherlich, damit er von diesen Erlebnissen hören konnte, damit sie ihm erzählen konnten, was sie erlebt haben, aber auch, um diese Dinge zu verarbeiten. Aber es gibt ein Problem. Die Menschen, die Jesus folgen, und zwar nicht der Kern der Jünger, sondern die Menschen, die immer wieder kamen, um ihn zu hören, die sind ihm nachgelaufen. Sie wollten etwas von Jesus. Sie wollten Jesus hören. Sie wollten von Jesus auch gesund gemacht werden. Und das ist typisch Jesus. Er nimmt sich die Zeit für die Leute. Er sagt nicht, ich habe gerade keine Zeit für dein Problem. Jesus sagt immer, ich habe Zeit für dein Problem. Ich möchte dir helfen. Und er fängt an, die Menschen über das Reich Gottes zu lehren. Und er macht Menschen gesund. Und am Abend kommen die Jünger zu Jesus und sie drängen darauf, dass die Leute endlich nach Hause geschickt werden, dass sie was zu essen kriegen können oder in die Herbergen, die drumherum sind. Und für die Jünger war klar, wir sind hier mitten in der Wüste und hier können wir die Menschen nicht versorgen. Wenn man den Verlauf der Geschichte sieht, dann muss uns das doch ein bisschen komisch vorkommen, oder? Da sind die Jünger, die gerade selber im Auftrag von Jesus Kranke geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben und für sie ist es überhaupt keine Option, dass Jesus diese Menschen versorgen könnte, dass Jesus sich ums Essen kümmert. Ich befürchte, wir sind an manchen Stellen da genauso wie die Jünger. Wir wissen etwas über Jesus, wir erleben etwas mit Jesus und 5 Minuten später tun wir so, als ob wir noch nie was davon gehört haben und ziehen Dinge in Zweifel und verhalten uns so, als ob wir Jesus und seine Macht überhaupt nicht kennen würden. Aber Jesus vollbringt hier das Wunder und versorgt Menschen mit Essen. Sie werden satt. Und im Anschluss, dann als die Menschen gegessen haben und wieder nach Hause gegangen sind, dann ist Jesus endlich wieder mit seinen Jüngern unter sich und er fragt seine Jünger ganz direkt und offen, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Ist interessant, mal zu hören, was andere Leute über einen sagen, oder? Und einige dieser Leute, sagen die Jünger, die meinen, dass Jesus der auferstandene Johannes der Täufer ist. Der wurde nämlich mittlerweile von Herodes getötet. Oder vielleicht ist Jesus, das sagen die Leute, eine Wiederkehr des alttestamentlichen Elias. Oder vielleicht ein anderer Prophet, der wiederkommen soll. Und dann kommt die Frage ganz direkt an die Jünger, ganz persönlich. Jetzt gibt es kein Blabla mehr, die Leute sagen das oder die sagen das. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jesus fragt seine Jünger ganz direkt, und was sagt ihr, wer bin ich? Und Petrus fasst seine Gedanken in Worte. Er sagt, du bist der Christus Gottes. Du bist der, der von Gott geschickt wurde, um Menschen zu retten. Und mit Blick auf die Biografie von Jesus, die wir jetzt gehört haben, stellt sich für uns auch ganz persönlich die Frage, was glaubst du, wer Jesus ist? Jesus stellt dir diese Frage ganz persönlich. Was glaubst du, wer ich bin? Er fragt dich direkt und du musst auf diese Frage antworten. Wer ist Jesus für dich? Was bedeutet Jesus für dich? Aber egal, wie du auf diese Frage antwortest, die nächsten Verse im Lukas-Evangelium haben es in sich. Sie fordern uns sehr heraus. Denn Jesus spricht nun davon, welche Anforderungen er an seine Nachfolger stellt. Also Anforderungen nicht nur an die Jünger damals, vor 2000 Jahren, sondern auch an die Jünger heute, im Jahr 2014. Also an dich und an mich. Und da sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst und nehme Schaden an sich selbst. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Und das sind ziemlich krasse und herausfordernde Worte, die Jesus den Menschen hier sagt. Und kurz nachdem er davon gesprochen hat, sagt er, dass er leiden und sterben wird. Moment mal, leiden und sterben? Das passt doch jetzt überhaupt nicht in diese Biografie von Jesus. So eine tolle Biografie. Und ich glaube, auch so haben die Jünger und die Zuhörer von Jesus gedacht und haben diesen Satz von Jesus einfach mal überhört. Und es erfolgt ein Erlebnis von drei Jüngern, die sogenannte Verklärung, ein Erlebnis, wo sie erleben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Sie hören Gottes Stimme. Sie hören sie wirklich, diese Stimme. Es ist nicht nur so im Gedanke, sondern sie hören das. Und Gott sagt zu den drei Jüngern über Jesus, dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und man muss sich wirklich fragen, ob es bei solchen Erlebnissen und bei so einer Biografie überhaupt möglich ist, nicht daran zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Macht hat über Krankheiten, über Tod, über Sünde. Und quasi als Beweis seines Wesens heilt Jesus im Anschluss an diese Verklärung einen Besessenen. Und wieder kündigt er an, dass er leiden und sterben wird. Und jetzt müssen die Jünger doch endlich kapieren, wie der Weg von Jesus aussieht, oder? Wenn er es zum zweiten Mal sagt. Aber Lukas schreibt nur, aber dieses Wort verstanden sie nicht. Und sie hatten Angst, ihn danach zu fragen. Das ist interessant, oder? Wir denken an Jesus und sehen jemanden, der Menschen gesund machen kann, der Tote auferwecken kann, der Sünde vergeben kann, der Macht über Naturgewalten hat. Und Jesus sagt, ich werde sterben. Ich werde am Kreuz sterben. Und die Jünger sagen, verstehe ich nicht. Passt nicht in mein Bild von Jesus. Geht nicht. Und dann kommt ein ganz interessanter Einschub im Lukas-Evangelium. Quasi wir gehen weg von dem göttlichen Jesus hin zu dem menschlichen Jünger. Zu einem Streit, wer der Größte, wer der Wichtigste, wer der Beste ist. In der Situation fangen die Jünger an, darüber zu streiten, wer von ihnen der Beste ist. Also von außen betrachtet ist doch klar, die Antwort ist Jesus. Aber die Jünger, und ich glaube, wir verhalten uns da oft ähnlich, die Jünger fangen an, untereinander zu diskutieren. Wer von uns ist der Beste? Wer hat die besten Gaben? Wer ist der beste Leiter? Wer ist der beste Diener? Wer ist der beste? Ich glaube, das Interessante ist, Jesus hat mit Menschen zu tun. Menschen, wie ich einer bin und vielleicht wie du einer bist. Menschen, die Fehler haben und Jesus sagt nicht, werd erstmal perfekt und dann können wir was mit dir anfangen. Er sagt, so wie du bist, möchte ich etwas mit dir anfangen. Und vielleicht finden wir uns selber auch im nächsten Erlebnis wieder. Jesus wird abgewiesen, weil er nicht in Samarien übernachten darf. Wir haben das in den letzten Wochen gehört, wie das Verhältnis zwischen Samariern und den Juden ist, dass sie sich nämlich überhaupt nicht mögen. Und dort wird Jesus abgewiesen. Und dann fangen die Jünger an zu überlegen und sagen, wir haben erlebt, dass Jesus Macht hat. Sie haben sie ja selber auch eingesetzt, die Macht. Sie haben Menschen gesund gemacht, sie haben Dämonen ausgetrieben. Und jetzt kommen sie auf die Idee und sagen, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, damit diese Stadt vernichtet wird? Weil die dich abgewiesen haben, weil die nichts mit dir zu tun haben wollen? Ist interessant, oder? Dass die Jünger diesen Gedanken auf einmal haben. Und ich glaube, manchmal sind wir ähnlich wie die Jünger. Wir haben bestimmte Dinge im Kopf und denken uns, boah Gott, kannst du dem mal nicht mehr Strafe schenken? Der war gerade so böse zu mir. Straf den mal, so richtig, damit er das lernt. Das geht so nicht. Und was macht Jesus? Jesus aber wandte sich um und er wies sie zurecht. Also sehr deutliche Worte von Jesus. Falsches Verhalten. Und nach diesen Geschichten kommen Leute natürlich zu Jesus. Das ist so ein bisschen Sensationslust. Ich habe erlebt oder ich habe davon gehört, ich habe das gesehen. Jesus kann Menschen gesund machen. Jesus kann Tote auferwecken und mit dem Mann will ich was zu tun haben. Aber Jesus nimmt die Menschen nicht einfach freudig auf. Er sagt nicht, oh prima, kommt alle dazu. Sondern er weist die Menschen auf den Ernst der Nachfolge hin. Er sagt, es geht um alles oder nichts. Ein bisschen Christsein, ein bisschen Nachfolge ist nicht möglich. Du kannst dich nur entscheiden, entweder bist du voll dabei und folgst Jesus nach oder du folgst ihm gar nicht nach. Und jetzt endlich, und ich glaube, das war die längste Einleitung in eine Predigt, die ich jemals hatte, komme ich zu dem Text, den ich heute eigentlich lesen wollte. Keine Sorge, die Predigt wird nicht so lang sein. Der eigentliche Predigttext, den finden wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 10. Da möchte ich einige Verse raus vorlesen. Lukas 10, die Verse 2 bis 4. Jesus aber sprach zu ihnen, und es heißt eigentlich danach, also nach dem, was ich gerade alles erzählt habe, danach sprach Jesus zu ihnen: Die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemandem auf dem Weg. Also haltet euch nicht mit langen Begrüßungen auf. Kommt zum Kern der Sache, redet über das Reich Gottes. Und in Vers 17 geht es dann weiter. Jesus hat 70 seiner Jünger ausgesendet, 72 seiner Jünger ausgesendet und hat gesagt, ihr geht in Zweiergruppen immer los und ihr sollt vom Reich Gottes erzählen. Und dann lesen wir in Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also das sind Menschen, die erleben etwas mit Gott, die erleben etwas mit Jesus und kommen zurück und sagen, ich muss davon erzählen, das sind so fantastische Dinge, davon muss ich erzählen. Und dann kommt der Vers 21, wo es heißt, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und dafür preise ich dich. Hier steht es. Jesus sendet Menschen aus, damit diese in seinem Namen handeln und diese erleben dann wunderbare und übernatürliche Dinge. Und bei den 72 Jüngern war sicherlich auch ein bisschen Verwunderung dabei, als sie Jesus erzählten, dass tatsächlich die Dämonen ihnen gehorchen. Ich glaube, manchmal haben wir das so, dass wir Dinge theoretisch glauben, aber wenn sie in der Praxis wirklich passieren, wenn wir dafür beten, dass jemand gesund wird und der wird gesund, dann ist das manchmal so, das hat ja wirklich funktioniert. Jesus kann ja wirklich Menschen gesund machen. Jesus kann Menschen wirklich heilen. Und diese Menschen haben sich auf Jesus eingelassen. Sie haben Jesus vertraut und sie haben sich in seinem Auftrag auf den Weg gemacht und dann erleben sie unglaubliche Dinge. Und Jesus, er beginnt im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Und er fängt an, Gott zu loben. In unserer deutschen Kultur sind wir mit Gefühlen und Emotionen eher zurückhaltend. Manchmal könnte man schon meinen, wenn man ein kleines Lächeln auf das Gesicht eines Menschen gezaubert hat, dann ist das schon der überschwängliche Jubel, mit dem Deutsche ihre Begeisterung ausdrücken. Doch schauen wir mal, was das Wort Freude an dieser Stelle bei Jesus bedeutet. Ich habe mir das im griechischen Lexikon mal herausgesucht. Das Wort, was hier steht, die Bedeutung, den Gebrauch damals in der Zeit. Und dort steht eigentlich, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist. Und das heißt so viel wie jubeln, springen vor Freude, seiner Freude durch Hüpfen Ausdruck verleihen, was überschäumende und ekstatische Fröhlichkeit und Wonne anzeigt. Zusammengesetzt aus den Worten sehr und hüpfen, außer sich sein vor Freude, den Gegenstand seiner Freude erreichen. Können wir uns das bei Jesus vorstellen? Jesus sendet Menschen aus, damit sie anderen Menschen von ihm erzählen. Dann freut er sich über die Dinge, die sie erlebt haben und dass der Name von diesen Jüngern im Buch des Lebens steht. Und Jesus fängt vor Freude an zu hüpfen. Ist für uns erstmal ein komisches Bild, oder? Vielleicht hätte auch der Satz aus dem Video vom Pünktchen gereicht. Ich bin gerade so glücklich. Ich finde das toll, was ihr erlebt habt. Ich finde das toll, dass ihr erlebt habt, was ich machen kann. Und Jesus ist in diesem Zustand. Ich bin gerade so glücklich. Dieser vor Freude hüpfende Jesus, ich kann mir das sehr schwer vorstellen, muss ich sagen. Dass Jesus da wirklich steht und so, ja, ich freue mich darüber. Er steht dort, er tanzt und hüpft, weil er sich freut, dass seine Nachfolger ihm vertrauen und weil sie in seinem Namen Wunder tun. Und heute könnte man diese Freude vielleicht so übersetzen. Zugegeben, das ist eine etwas andere Freude, Das war von einer Großveranstaltung während der Fußball-Weltmeisterschaft, als Deutschland das Siegtor für die Weltmeisterschaft geschossen hat. Aber es gibt doch einen Zusammenhang. Die Menschen lassen ihrer Freude freien Lauf und jubeln über das Erlebnis. Sie sind begeistert, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Ich weiß nicht, wer von euch bei der WM so gejubelt hat, als das Tor gefallen ist. Aber es drückt im Prinzip aus, wie Menschen sich freuen, und es drückt aus, wie Jesus sich gefreut hat, als er gesehen hat, dass Menschen umkehren, dass Menschen ihm vertrauen und dass Menschen erleben, welche Macht Gott hat. Für uns ist das schwer vorstellbar, dass Jesus sich so verhält. Aber Lukas hat in seinem Evangelium auch geschrieben, ich habe die Dinge ganz genau recherchiert, ich habe nachgeguckt, ich habe das nachgeprüft und das ist so. Und nachdem diese Freude von Jesus da war, kurz danach schreibt Lukas dann über die Gleichnisse vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze. In allen Gleichnissen geht es darum, dass Menschen sich freuen, wenn sie etwas wiederfinden, was sie verloren haben. Und Lukas schreibt an dieser Stelle auch wieder von der Freude, die Jesus erfüllt. Ich sage euch aber, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Als ich mich in den letzten Tagen mit diesen Texten über Jesus auseinandergesetzt habe, da habe ich gemerkt, ich kenne die alle. Und ich glaube auch daran, wer Jesus ist. Und ich glaube auch daran, was Jesus getan hat. Allerdings liefen diese Dinge teilweise in so einer Kategorie, ja, das gehört halt auch zu Jesus dazu. Aber wenn wir uns das nochmal bewusst machen, was Jesus gemacht hat, welche Macht er hat, dann erfüllt mich das mit Freude und mit Begeisterung. Und es führt mich irgendwo in etwas zwischen Bewunderung, Anbetung und neuer Hingabe an Jesus. Weil ich weiß, wer Jesus ist und was Jesus gemacht hat. Was machen diese Berichte über das Leben von Jesus mit mir persönlich? Führt mich das auch in die Anbetung Gottes? Oder kommen dir vielleicht doch eher Zweifel, ob die Dinge, die wir hier in der Bibel lesen, tatsächlich so passiert sind? In Hebräer 13, Vers 8 lesen wir, dass Jesus immer noch derselbe ist, wie er damals war. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gott verändert sich nicht. Jesus verändert sich nicht. Er ist verlässlich. Er ist treu. Das, was Gott sagt, das tut er auch. Was wir über Jesus wissen, was er alles gemacht hat, als er vor 2000 Jahren auf der Erde war, das gilt auch heute noch genauso, wie es vor 2000 Jahren gegolten hat. Und manchmal sind wir ja versucht, über bestimmte Dinge eher zu diskutieren, ob das möglich ist oder war oder vielleicht ganz anders war, als einfach daran zu glauben, dass Jesus das gemacht hat. Und Jesus ist, und mit diesem Gedanken möchte ich diese Biografie abschließen, von den Toten auferstanden. Er lebt, er ist real, er ist heute erfahrbar. Und vielleicht auch eine ganz interessante Sache aus den letzten Tagen hier während der Kinderwoche. Wir haben teilweise den Kindern den Jesusfilm gegeben und eine Mutter kam am nächsten Tag wieder und sagte, mein Sohn, der steht total auf Jesus, der mag das total, das ist ein kleineres Kind und alles, was mit Jesus zu tun hat, ist für den total faszinierend. Und dann haben die den Jesusfilm zusammengeguckt. Und dann sagt die Mutter, dass das Kind irgendwann sagte, Mama, der lebt ja noch, weil er mitgekriegt hat, Jesus ist von den Toten auferstanden, der lebt ja wieder. Und das fand ich total toll, dass mit diesem Film ein Kind mitgekriegt hat, ja, Jesus ist nicht nur gestorben und ist jetzt im Himmel, sondern Jesus lebt und Jesus ist erfahrbar, heute, genauso wie vor 2000 Jahren. Aber mit dem Tod von Jesus am Kreuz auf Golgatha war nicht einfach alles vorbei, sondern Jesus zeigt auch hier seine Macht. Jesus steht von den Toten auf und er lebt. Er lebt heute noch. Es gibt Menschen, die sagen, Gott ist tot. Und eine sehr schöne Antwort darauf ist, ach so, ich habe heute noch mit ihm geredet, wusste ich gar nicht. Ja, wenn wir beten, dann reden wir mit Gott. Er ist erfahrbar mit allen Dingen, die Jesus damals noch gemacht hat. Wie oft legen wir Gott mit unseren Anliegen in den Ohren, mit unseren Bitten, wo wir sagen, hilf uns bei diesem. Oder oft danken wir auch für das, wo wir Hilfe erfahren haben und sagen, danke, dass du uns das geschenkt hast, danke, dass du das gemacht hast, dass du das ermöglicht hast. Und ich glaube, beides ist gut und beides ist sehr richtig und wichtig. Aber stellen wir uns doch mal die Frage, wie oft wir Gott anbeten, einfach weil er Gott ist. Einfach in seine Gegenwart kommen, voller Ehrfurcht vor ihm stehen und sagen, wow, ich bete dich an, weil du Gott bist, weil du der bist, der du bist, nicht weil du mir letzte Woche geholfen hast. Das ist auch gut, aber einfach weil er Gott ist und weil er diese Macht hat. Ich merke bei mir oft, dass diese Dinge zu kurz kommen. Eine Zeit der Anbetung, wo ich in der Gegenwart Gottes verweile. Das kann im Gottesdienst eine Lobpreiszeit sein. Das kann bei einem Spaziergang sein, bei dem ich Gott für seine Schöpfung lobe. Das kann ein Bibelstudium sein. Zeiten, in denen ich vor Gott trete und darüber nachdenke, wer Gott ist und was er macht und wie er ist. Und Jesus als Sohn Gottes hat eine beeindruckende Biografie. Krankenheilung, Totenauferweckung, Dämonenaustreibung, Schuldvergebung, Auferstehung von den Toten. Und man muss sich fragen, was ist das eigentlich für ein Mensch, wenn wir sowas hören, dass er sowas machen kann? Aber das war eben nicht alles. Jesus war nicht nur Mensch, er war gleichzeitig auch Gott. Und seine Liebe zu uns Menschen, die ist so groß und die hat ihn dazu getrieben, eine Beziehung zu uns zu suchen. Er hat ihn dazu getrieben, eine Zeit lang alles Göttliche aufzugeben und Mensch zu werden. Jesus hat die Menschen über das Reich Gottes gelehrt. Und er zeigte den Menschen, wie das Reich Gottes ist. Und schließlich machte er den Weg in Gottes Herrlichkeit frei. Kein Mensch kann sich den Himmel verdienen oder erarbeiten. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben ist und dort die Schuld von dir und die Schuld von mir und von jedem Menschen getragen hat, können wir in das Reich Gottes kommen. Die einzige Voraussetzung ist, dass wir an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben und um Vergebung unserer Schuld bitten. Nicht mit einem toll formulierten Gebet, sondern mit einfachen Worten, die aussagen, dass wir an Jesus glauben, ihn Herr über unser Leben sein lassen wollen und um Vergebung unserer Schuld bitten. Das sind die Momente, in denen im Himmel eine große Freude sein wird, weil ein Sünder umkehrt und Buße tut. Und Jesus, und damit möchte ich jetzt schließen, stellt dir die Frage ganz persönlich. Was glaubst du, wer ich bin? Was glaubst du, wer ich bin, sagt Jesus zu dir. Und welchen Einfluss hat das auf dein Leben? Wir möchten uns jetzt eine kurze Zeit der Stille nehmen, um darüber nachzudenken. Klaus-Peter, kannst du uns auf dem Klavier begleiten? Wird noch ein bisschen Musik im Hintergrund spielen. Aber denkt einfach mal über diese Frage nach. Bei dieser Biografie, bei dem, was Jesus gemacht hat, was bedeutet Jesus für dich ganz persönlich? Was glaubst du, wer ich bin? Fragt Jesus dich. Amen.